Heute ist der letzte Teil der Predigtreihe über David, aber es geht heute weniger um David als mehr um Jesus und um sein Gebet. Ich hatte ja viele Parallelen hergestellt in der Predigtreihe zwischen dem König David und Jesus. Eine Parallele zum Beispiel ist auch, dass nach dem großen Jubel und der Begeisterung des Volkes und dem Glanz dann auch die ganz tiefe Erniedrigung kommt, bei David übrigens auch. Denn sein Sohn Absalom macht eine Verschwörung gegen ihn und da muss er schmählich Jerusalem verlassen und auf der Flucht sein und wird dann unterwegs von einem Menschen beschimpft, der noch aus der Sippe seines Vorgängers Saul stammt. Der wirft mit Kot auf ihn und mit Steinen und beschimpft ihn als Bluthund. Und David lässt das über sich ergehen. Seine Soldaten sagen, den machen wir nieder. Und David sagt, nein. Lasst ihn, Gott hat es ihm befohlen. Also er hält das aus, er hält sich selber hin, auch dieser Situation. Das sind schon gewisse Parallelen zu Jesus. Und ich hatte auch in einer der Predigten gesagt, wir sehen David als einen großartigen Beter. Er hat ja viele Psalmen uns hinterlassen und lässt da tief blicken in seine Gemütslage, in sein Seelenleben, in seine Bedrängnisse, in seine Freude. Und ich hatte gesagt, von Jesus haben wir gar nicht so viele Gebete überliefert. Das Vaterunser hat er uns gegeben. Und wir lesen, dass Jesus immer wieder sich zurückzog zum Gebet, in die Stille, in die Einsamkeit. Aber heute ist Johannes 17 dran. Das ist das einzige zusammenhängende lange Gebet, was uns von Jesus überliefert ist. Und da blicken wir tief hinein in das, was ihn beschäftigt. Und zwar sehen wir ihn hier in der Fürbitte für seine Jünger, für seine Schüler, die ihm nachfolgen. Und das ist ein Text, den man wirklich oft lesen sollte und auf sich wirken lassen sollte, denn in diesem Gebet wird ziemlich am Ende von Jesus deutlich gesagt, dass er für seine Jünger betet und auch für die, die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen werden. Da ist die ganze Folgezeit der Entwicklung der Gemeinde im Blick der Kirche bis heute. Das heißt, man kann dieses Gebet lesen und sagen, das ist Jesu Gebet gewesen für mich, wenn ich denn zu Christus gehöre. Und das ist ein sehr wichtiger, elementarer Gedanke, denn in der Bibel wird oft gesagt, wer kann bei Gott Gehör finden? Wisst ihr das? Wer kann bei Gott Gehör finden?
Die sich zu ihm halten,
ja.
Die reinen Herzens sind.
Wer ist das?
Die in Jesus.
Ja, natürlich, wir sind reinen Herzens um der Vergebung willen, aber ich wollte darauf hinaus, dass Jesus es wirklich ist. Also wenn irgendein Mensch auf Erden gebetet hat und dass die Gewissheit hat, dass Gott dieses Gebet erhören wird, dann ist es Jesus Christus selbst. Und wenn wir dieses Gebet lesen, was er vor dem Vater ausbreitet, und zwar nicht an irgendeinem Punkt seines Lebens, sondern als er aufgestanden war, wir finden es bei Johannes, und zum Ölberg ging, und da wissen wir, was dann kommt, nicht? Da war das Abendmahl, das Abschiedsmahl, was er mit seinen Freunden feiert, und sagt, einer wird mich verraten aus dieser Runde. Dann geht Judas hinaus. Die anderen sind bestürzt, irritiert. Da setzt er den neuen Bund ein in seinem Blut. Das feiern wir im Abendmahl. Dieser Bund besteht in der Vergebung der Sünden. Und er wäscht ihnen die Füße. Und dann geht er zum Ölberg in den Garten Gethsemane, um dort in unglaublicher Seelenbedrängnis und Angst zu beten. Die Jünger pennen ein. Und dann wird er verhaftet und dann kommt der Leidensweg. Und das heißt, an dieser entscheidenden Stelle, man kann ja sagen, also das weiß man ja auch unter Menschen, wenn Leute so in den letzten Zügen sind und wissen, dass sie sterben werden, dann werden oft noch entscheidende Dinge gesagt. Manchmal auch nicht, manche verdrängen das ja bis zuletzt und dann wird auch nichts mehr geregelt, aber bei manchen ist es schon so, zum Ende hin, da wird nochmal anders auf das Leben geblickt und da werden nochmal Dinge gesagt und geregelt, die man sonst immer vielleicht weggeschoben hat. Das ist so das Letzte, ne? Das Testament, kann man vielleicht sagen. Jesus hat ja ein Testament gemacht, das neue Testament. Testament heißt Bund auch, mit seinem Abendmahl besiegelt. Aber das ist dann das, was aus seinem Herzen fließt, eine letzte Äußerung im Blick auf die, die an ihn glauben. Und Jesus hatte zum Beispiel zu Petrus gesagt, im Zusammenhang des Abendmahls, dass die Jünger sich alle zerstreuen werden, hat er zu allen gesagt. Dann sagt Petrus, ja, ich nicht. Und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleugnet haben, ehe der Hahn morgen kräht. Und dann sagt er, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn wir allein mal diesen Satz hören, dass Jesus für seine Jünger, die an ihn glauben, betet, damit ihr Glaube nicht aufhört, Denn was hier Petrus gesagt wird, gilt uns allen. Wird schon klar, dass nichts im Glauben wir in eigenen Händen haben. Noch nicht einmal, dass wir Glauben haben, wenn wir ihn denn haben. Noch nicht einmal das haben wir wirklich in eigenen Händen. Wir bedürfen der Fürbitte Jesu, dass dieser Glaube nicht aufhört. Und wir stehen ständig in der Gefahr, dass durch äußere Umstände oder auch innere Dinge der Glaube weggefegt wird. Und deswegen bedürfen wir dieser Fürbitte Jesu. Und was wir dann in Johannes 17 lesen, das ist genau das, was er Petrus gesagt hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dieses Gebet ist durchdrungen von dem Wunsch Jesu, dass seine Jünger, die zu ihm gehören, bewahrt werden durch Gott, den Vater. Und ich lese jetzt die ersten 10 Verse aus diesem Gebet. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus ist von Ewigkeit her gewesen. Sehen wir auch hier. Ne? Jesus war in der Herrlichkeit Gottes zu Hause lange, bevor die Welt geschaffen war. Und dann kam er und wurde Mensch. Warum? Er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, dieses ganze Gebet atmet einen wesentlichen Grundgedanken und das ist die Verherrlichung Gottes. Darum geht's. Das ist übrigens auch bei den Gebeten Davids an vielen Stellen so. Es geht um Gottes Ehre. Auch David in seinen Gebeten. Und die Verherrlichung Gottes geschieht in Jesus Christus, in seinem Sohn und durch ihn. Denn in Jesus war Gott in dieser Welt erschienen. Und für Jesus bedeutete aber die Verherrlichung Gottes Erniedrigung. Das ist ein sehr interessanter Gedanke im Johannesevangelium. Denn Johannes zum Beispiel, er nennt die Kreuzigung Jesu Erhöhung. Ist ja auch natürlich sinnbildlich, ne? Das Kreuz wird ja aufgerichtet, erhöht, da hängt er da zwischen Himmel und Erde. Aber da steckt natürlich ein geistlicher Gedanke dahinter. Die Verherrlichung Gottes durch Jesus Christus geschieht darin, dass Jesus sich erniedrigt und demütigt und bis in den Tod hineingeht. Warum ist das Verherrlichung? Weil es zwei Dinge über den lebendigen Gott ganz deutlich und klar ins Licht setzt, nämlich dass Gott heilig ist und gerecht und dass er deswegen nicht einfach die Augen verschließt vor der Sünde dieser Welt. Indem Jesus, wie wir es bekennen, auch im Glaubensbekenntnis an den vielen Liedern, die Schuld der Welt getragen hat, weil Johannes es auch sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, bezeugt das Opfer Jesu die Heiligkeit Gottes. Da heißt es nicht einfach Schwamm drüber, sondern es ist eine ernste Angelegenheit, dass Gott heilig ist und dass die Welt verloren ist in ihren Sünden. Und das Zweite ist, dass Jesus Gott verherrlicht, weil er in seinem Opfer den Beweis erbringt, den unwiderlegbaren Beweis, dass Gott die Liebe ist in Person, und dass er barmherzig ist und dass er die Welt erlösen will. Und das hat er bis zum Letzten getan. Nicht als eine Idee, Wir haben ja heute in der Theologie so Richtungen, die sagen, ja, das sind alles so Bilder und Ideen. Nein, hier geht es nicht um Ideen und Bilder, sondern hier geht es um eine ganz harte und brutale Wirklichkeit, nämlich dass Jesus geblutet hat. Und das zeigt die Barmherzigkeit Gottes, die nicht eine Idee nur ist, sondern die eine Realität ist, die bis zum Letzten geht, so weit. Im Neuen Testament heißt es im Johannesbrief, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Größere Liebe gibt es nicht. Und dieses Größte hat Jesus gebracht und hat damit Gott verherrlicht, die Barmherzigkeit Gottes. Und zu dem Werk, das Jesus getan hat in dieser Welt, gehört auch, dass er den Namen Gottes den Menschen offenbart. So sagt er es, ich habe deinen Namen offenbart. Er sagt auch, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben diese Worte angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das Entscheidende dieser Jünger, dass sie glauben, dass dieser Jesus wirklich von Gott gesandt ist als der Messias. Das glaubten nämlich nicht alle. Und das glauben auch heute nicht alle. Und mit dieser Erkenntnis Jesu als des Messias geht etwas einher, nämlich Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen und den du gesandt hast. Also Jesus Christus zu erkennen als den Gesandten Gottes, gehört eng zusammen mit Gott selber zu erkennen. Und wenn wir in den Propheten schauen, was das bedeutet, in den Propheten wird das nämlich an einigen Stellen gesagt, als Verheißung, dass dieses Volk Gott erkennen wird. Und da heißt Erkennen nicht einfach nur, dass man irgendwie so etwas versteht und intellektuell sagt, ah ja, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist nicht Erkennen in der Bibel, sondern da geht es um mehr. In diesem Erkennen steckt drin, dass man eine Sache vollständig durchdringt und erfasst, auf allen Ebenen, nicht nur als eine theoretische Idee. Ich hatte das ja auch in dem Bibelkurs gesagt, das hebräische Wort Yada, das kann Wissen bedeuten, im Sinne von, man hat sich ein Wissen angeeignet, aber eigentlich bedeutet, dass man eine Sache vollständig durchdringt und darin eintaucht und dass man sie sich zu eigen macht, sodass sie zu seiner eigenen Wirklichkeit wird. Das bedeutet das. Und Jesus erkennen hat deswegen einen Aspekt, der im Neuen Testament und gerade bei Johannes auch so beschrieben wird, dass Johannes sagt, wie viele aber diesen Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und hier an dieser Stelle in dem Gebet sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den lebendigen Gott, erkennen und den du gesandt hast, denn beides gehört zusammen. Man kann nicht einfach von Gott reden, ohne von Christus zu reden. Viele sagen heute, ja, an Gott glaube ich schon, aber was ist das mit Jesus und so. Hier ist ganz klar, dass das zusammengehört. Es gibt keine Erkenntnis des wahren, des lebendigen Gottes außerhalb der Erkenntnis Jesu, der unser Erlöser geworden ist. Und das ist natürlich jetzt eine steile These, weil es gibt viele Menschen, die irgendeinen abstrakten Gottesglauben haben. Und hier sagt aber Jesus, Gott erkennen heißt auch, den er gesandt hat, erkennen. Und das ist das Leben. Und da merken wir schon, wie sehr sich das eingrenzt. Wie wenige Menschen sind das denn, die dieses Bekenntnis und diese Erkenntnis haben? Wie wenige Menschen sind so eingedrungen in das Geheimnis der Wirklichkeit Jesu Christi, dass es zu ihrer eigenen Persönlichkeit unauslöschlich dazugehört? Kannst du das sagen? Kannst du sagen, dass deine eigene Identität und dein Lebensgefühl durchdrungen ist von der Erkenntnis Jesu Christi, der dein Erlöser und Heiland geworden ist? Wenn du das nicht sagen kannst, dann stehst du draußen noch. Und dann kümmere dich drum. Das nützt nichts, einfach ein allgemeines Gottesbekenntnis zu haben und zu sagen, ja, ich gehöre auch zur Kirche. Sondern hier in dem Gebet wird gesagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und den du gesandt hast. Und das heißt aber umgekehrt, auch wenn du sagen kannst, ja, ich weiß es, dass mein Leben vollständig aufgehoben ist in diesem Jesus Christus und in seinem Opfer und in seiner Auferstehung, dann ist das das Leben, das du hast bereits. Das ist eine wunderbare Botschaft. Aber jetzt sagt Jesus, von den Menschen, die sein Wort angenommen haben und ihn erkannt haben, dass es Menschen sind, die ihm von Gott gegeben sind. Das ist eine eigenartige Aussage, nicht? Du hast sie mir gegeben aus der Welt. Man könnte also sagen, Gläubige, die zu Jesus Christus gehören, die ihn erkannt haben, sind Geschenke des Vaters an seinen Sohn Jesus. Er hat sie Jesus gegeben. In Johannes 10, da lesen wir etwas Ähnliches und da ist es das Bild vom Hirten. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben für meine Schafe. Sie kennen mich, sie hören meine Stimme, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Niemand. Sie sind ihm gegeben vom Vater. Und er verbirgt ihre Sicherheit durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und deswegen sagt Jesus am Ende, und das ist dann ein zweiter Punkt, auf den ich noch eingehen will, ich bin in diesen Menschen verherrlicht. Was ist Verherrlichung Jesu? Einmal, dass er sich erniedrigt hat freiwillig, um das Opfer zu werden und Menschen zu erlösen. Verherrlichung Jesu ist auch, dass er auferweckt wird von Gott, von den Toten und dass er in den Himmel auffährt. Aber Verherrlichung Jesu ist auch, dass jeder einzelne Christ, der ihn bekennt, natürlich ihn verherrlicht. Wenn ich bekenne, dass Jesus meine Sünden getragen hat und ich durch ihn das Leben habe, verherrliche ich ihn doch. Wenn ich sage, dass ich dieses Opfer nötig habe als ein sündiger Mensch, verherrliche ich ihn doch, seine Barmherzigkeit. Und deswegen sagt Jesus, ich bin in ihnen, in diesen Gläubigen, die in seinen Jüngern, die Gott ihm gegeben hat, verherrlicht. Aber bevor ich zu diesem Gedanken noch etwas sagen möchte und euch auch eine Aufgabe geben zum Nachdenken, möchte ich mit euch zwei Liedstrophen singen. Das habe ich jetzt dem Peter nicht gesagt, weil ich das gestern Abend erst spät in der Predigt mir noch überlegt habe. Und zwar schlagt man auf die Nummer 370. Die Nummer 370. Das Lied Warum sollte ich mich denn grämen? 370. Und zwar ist da Folgendes in den letzten beiden Strophen, in der 11. und 12. Strophe. Da ist das sehr schön ausgedrückt, was ich sagte, dass nämlich Erkenntnis zu haben, Jesus zu erkennen, nicht nur ein theoretisches Bekenntnis ist, sondern dass das eine Lebenswirklichkeit ist, dass das Heil, was Jesus geschaffen hat, was in ihm selber ist, dass das zu unserem Lebensinhalt geworden ist, dass wir dann darin eingedrungen sind und dass diese Botschaft wirklich in uns gedrungen ist. Und das wird in diesen Strophen 11 und 12 sehr schön ausgedrückt und deswegen singen wir diese beiden Strophen jetzt. Das ist eine evangelisch-christliche Mystik. Das ist nämlich ein Gedanke, der intellektuell vielleicht schwer nachvollziehbar ist, aber der irgendwie eine geistliche Sicht bedarf. Da kann man auch darum bitten, dass einem dieses Geheimnis geöffnet wird. Und jetzt habe ich eine Frage, und zwar zu der Aussage Jesu, ich bin in ihnen verherrlicht. Und zwar möchte ich euch fragen, ob euch das eigentlich bewusst ist, was für eine Ausnahmeerscheinung ein Mensch ist, der Jesus Christus ernsthaft so glaubt und bekennt, wie uns das in der Bibel gesagt wird. Also die Silvia nickt schon, man weiß das, ne? Christen sind wenige in der Welt. Aber trotzdem das nochmal zu überlegen, dass man bewusst wird, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, wenn ein Mensch sagt, ich glaube an Christus, das Opferlamm Gottes, den auferstandenen Herrn, und dass er in mir lebt und dass er mich bewahrt als der gute Hirte und dass er sich mir schenkt im Abendmahl, ne? All diese Dinge. Das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und warum betone ich das? Was sind das überhaupt für Leute? Jesus sagt, sie sind vom Vater dem Sohn gegeben. Er äußert noch einmal diesen schwierigen Gedanken. Er sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Habt ihr das gewusst? Dass Jesus für diese Welt, die nicht an ihn glaubt, kein Gebet hat? Ich bitte für sie, die du mir gegeben hast. Einen Christen zu treffen, das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Das Besondere liegt nicht in diesen Menschen selber begründet. Wir sind alle ganz normale Leute, komisch manchmal sündige Menschen mit Fehlern behaftet und so weiter. Das Besondere liegt nicht in diesen Menschen, sondern es liegt in der Stellung, die Gott dir gegeben hat, wenn du zu Christus gehörst. Es liegt an deiner Stellung, die du hast. Es gibt ja manchmal Dinge im Alltag, die sind an sich von keinem besonderen Wert, aber dann für uns doch, es hat einen symbolischen Wert vielleicht, denn dann möchte man diese Sache nicht verlieren. Dinge, die einschneidende Erlebnisse, wo wir die verknüpfen. Ich habe zum Beispiel mal in einer Ausstellung eine kleine Taschenbibel gesehen, da steckte ein Projektil drin. Das hatte jemand hier so in der Brusttasche getragen und dann hat sie ihm das Leben gerettet. Diese kleine Taschenbibel war nicht mehr wert als alle anderen Taschenbibeln, aber für diesen Mann natürlich schon. Also das liegt immer nicht an der Sache an sich. Wir sind alle fehlerhafte und vergängliche Menschen. Aber wir sind Geschenke Gottes an seinen Sohn Jesus. Und für jeden Einzelnen, der Christus bekennt, ist Christus gestorben und hat sein Blut vergossen. Das ist mehr als man aufwenden kann in dieser Welt an irgendeinem Gut. Der Apostel Petrus sagt, ihr seid ja nicht mit Gold oder Silber gekauft worden, sondern mit dem Blut Christi. Teurer kann man nicht bezahlen. Es ist ja nicht irgendein Mensch, der geblutet hat, sondern es ist Gott selbst im Fleisch erschienen. Teurer kann man nicht bezahlen. Du bist Gott teuer. Und jetzt möchte ich aber noch zu einem letzten Höhepunkt der Predigt kommen. Das ist es, was Jesus in jedem Einzelnen seiner Gläubigen sieht, seiner Jünger, die ihm nachfolgen. Und jetzt ist die Frage, was sehen wir eigentlich in unseren Glaubensgeschwistern? Jesus sagt, ich bin in ihnen verherrlicht. Was siehst du in den Leuten? Geh mal durch hier die Gemeinde. Nur mal die Menschen, von denen du es weißt, die bekennen, dass sie zu Christus gehören. Und was siehst du darin? Geh sie mal durch vor deinem geistigen Auge. Siehst du da den merkwürdigen Kauz? Einen pedantischen Nörgler vielleicht? Oder überspannte Hysteriker gibt es auch, Selbstdarsteller, Hans Dampf in allen Gassen oder wehleidige Mimosen. Jesus sagt, ich bin in ihnen verherrlicht. Deswegen die Frage, siehst du in den Menschen, die mit uns gemeinsam als Gemeinde Christus bekennen, auch Jesus verherrlicht oder sehe ich nur die Unzulänglichkeiten und die Dinge, die mich stören? Das gibt's zuhauf. Und wisst ihr, diese Dinge zu betonen, ist keine Kunst. Ich muss das immer wieder mal sagen. Die Gemeinde Jesu, die Einzelnen beschäftigen sich mit Dingen, die sind keine Kunst. Also andere zu kritisieren, ist keine Kunst, das kann jeder. Ich habe noch nie irgendwie einen Menschen getroffen, ob gläubig oder ungläubig, der es nicht fertiggebracht hätte, so und so viele andere Leute zurecht zu kritisieren. Das ist doch keine Kunst. Das ist banal und letzten Endes niedrig und doof. Ich mach's auch. Zuhauf. Aber eine Kunst ist das nicht. Wisst ihr, was eine Kunst ist? Eine Kunst ist zu sagen, dieser Mensch, egal wer er ist, wenn er Christus bekennt als den auferstandenen Herrn, ist er eine Ausnahmeerscheinung in dieser Welt, ein Juwel, ein Exot. Die Welt sagt ein Exot, ein Spinner sagt die Welt. Und wir sagen, das ist etwas ganz Außergewöhnliches, ein Geschenk Gottes an seinen Sohn Jesus, und in diesem Menschen ist Jesus Christus verherrlicht. Und das hat uns zu bestimmen, wenn wir miteinander umgehen, und nichts anderes. Wir haben an dieser Stelle viel zu lernen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Strahlen brechen viele aus einem Licht.
Viele, doch nur ein Leib.